Meine verehrten Freunde, das war eine rechte Hinführung zu dem, was uns heute Abend beschäftigt. Ja, ich bin davon überzeugt, meine lieben und werten Freunde, keine Frage beschäftigt die Menschen heute mehr als diese Frage nach dem Frieden. Kann man sagen, mit Recht. Denn heute Abend ist das Wetter sehr schlecht, hat viele abgehauen. Das Cent müsste wegen der Sache, die heute Abend ansteht, überfließen. Wir befinden uns in einem atomaren Rüstungswahnsinn. Gott sei es geklagt, wir sind heute in der Lage, alle Menschen und alles, was sich auf der Erde befindet, 14 Mal zu vernichten. Bitte, stellen Sie sich vor, sämtliche Wohnungen hier in Pötzingen, in Eichstätten, in Freiburg, in Basel, in Karlsruhe, in Washington, in London, in Paris, in Moskau und wo auch immer. Sämtliche Krankenhäuser, sämtliche Kirchen, Schulen, Fabriken, groß. Und das 14 Mal. So groß ist die Vernichtungskraft. Meine Freunde, die Vernichtung erfolgt besonders durch die große Druckwelle und durch die große Hitze, die eine explodierende Atombombe erzeugt. Und zwar bis zu 2 Millionen Grad und mehr. 3 Millionen. Sie haben richtig gehört. Eine explodierende Atombombe je nach Stärke erzeugt 2 Millionen Grad Hitze und mehr. Wie total verrückt es mit der Menschheit bestellt ist, können Sie an Folgendem ermessen. Es gibt rund 4,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Es gibt aber pro Bewohner der Erde mehr Kilo an Sprengstoff als an Nahrungsmitteln. Meine Freunde, schon die alten sowjetischen Atomraketen, die kaum einer kennt, meine die SS-4 und die SS-5-Rakete, waren in der Lage, ganz Westeuropa innerhalb einer halben Stunde in Schutt und Asche zu legen. Wie viel mehr ist das nach dem heutigen Rüstungsstand mit den über 220 vorhandenen sowjetischen Atomraketen SS-20 möglich? Und jeder hat dann einen dreifachen Sprengkopf. Das heißt, in jedem sind 3 Atombomben. Die Leute wissen das auch nicht, was das heißt, Sprengkopf. 3 Atombomben sind da drin. Das sind also 660. Die können dann, wenn sie explodieren, ganz verschiedene Ziele ansteuern und erreichen diese. Meine Freunde, in Hiroshima und in Nagasaki ist gegen Ende des Zweiten Weltkrieges je eine einzige Atombombe gefallen. Und im Vergleich zum heutigen Atomwaffenbestand ist jene Bombe nur rund das 1 Millionstel, was wir heute an atomarer Massenvernichtungsmöglichkeit besitzen. Ich bin heute mit unserem verehrten lieben Bruder Scholz durch die Weinberge da so gegangen. Weinberge. Ich habe mir das erzählen lassen, wie oft ihr da so reingeht im Frühjahr, um dann so zu spritzen. Meine Freunde, wir können heute Menschen vernichten, wie man lästiges Ungeziefer vernichtet. Oder bedenken Sie Folgendes. Hunderttausende von Menschen müssen jährlich verhungern. Wir haben rund 800 Millionen Menschen auf der Erde, die hungern und arm sind. Riesenaufgaben lägen vor uns, um hier zu helfen. Gewiss, gewiss, es geschieht auch was. Aber nach einer Zeitungsmeldung vom Juni 1981 geben wir in der Bundesrepublik nur 0,37% unseres Sozialproduktes für Entwicklungshilfe aus. Und wir stehen im Vergleich zu anderen Ländern noch gut da, von den sozialistischen Ländern ganz zu schweigen. Meine Freunde, der Skandal aber wird am folgenden Vergleich deutlich. 1976 gaben wir weltweit rund 800 Milliarden Mark für Rüstung aus. Wir gewährten aber nur 25 Milliarden im Vergleich zu diesen 800 Milliarden, nur 25 Milliarden Kredit für Entwicklungshilfe, Kredit. Schon das ist nur ein 32. im Vergleich zu der Rüstungssumme. Das heißt also, wir gaben 32 Mal mehr Geld aus für Kanonen, für Atombomben, für Panzer und so weiter, als für Kredite, um unterentwickelten Menschen und Ländern unter die Arme zu greifen. Meine Freunde, im Jahre 1981 werden es, das sagte der Generalsekretär Waldheim, heute hörte ich schon wieder eine Steigerung der Summe, werden wir 1.200.000.000, neuerdings 1.600.000.000 D-Mark bzw. Franken für Rüstung ausgeben. Meine Freunde, damit könnte alle Not in dieser unserer Welt spielend beseitigt werden und stattdessen noch mehr Geld für noch mehr Panzer, noch mehr Kanonen, noch mehr Maschinengewehre, aber vor allen Dingen für noch mehr Atomwaffen. Da drängt sich wahrhaftig die Frage auf, ist der Frieden noch zu retten? Ich verstehe völlig, dass sich Bürgerinitiativen mit der Parole bilden, Frieden schaffen ohne Waffen. Oder, dass man an den Autos dieser Plaketten trägt, ohne Rüstung leben. Das verstehe ich. Was verstehe ich nicht? Das möchte ich mal wissen. Verstehe das alles. Meine Freunde, das eine steht fest, das merken wir alle. Der Friede hängt an einem seidenen Faden. Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, liebe, liebe Jugend, ich muss Sie noch auf zweierlei hinweisen, was den Frieden ungemein gefährdet. Und da lesen Sie kaum was von in den Zeitungen. Erstens, es gefährdet den Frieden ungemein die Rüstungsgeschäfte. Das ist ein derartiges, dunkles und trauriges, ja ein schmutziges Kapitel, das ich am liebsten mein Haupt in Scham verhüllen würde. An diesem Geschäft sind alle waffenproduzierenden Länder beteiligt. Besonders die Sowjetunion, die USA, und an dritter Stelle, was man nicht meinen sollte, Frankreich. Auch jetzt unter dem sozialistischen Staatspräsidenten Mitterrand. Ich habe hier noch einen Bericht in meiner Hand. Noch mehr Waffengeschäfte. Französische, ich war so hier, die profitmächtigen Geschäfte mit den arabischen Staaten sollen intensiviert und neue Kunden, nämlich China und Indien, gewonnen werden. Früher war Mitterrand dagegen. Jetzt, wo er Präsident ist, kann er nicht genug verkaufen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ja. Ja, meine verehrten Freunde, es kann einem schon das Grauen ankommen. Alle wollen am Export von Waffen verdienen. Besonders zum Mittleren Osten und hin nach Afrika gehen Waffen über Waffen. Maschinengewehre, Panzer, Kanonen, nochmals Maschinengewehre, Panzer, Flugzeuge, Kanonen, Bomben. Auch die Schweiz nicht ausgenommen, wir nicht ausgenommen, keiner. Meine Freunde, als die britische Ministerpräsidentin, Präsidentin Margaret Thatcher, da im Mai 1981 den Mittleren Osten bereiste, meldete die Presse, sie haben gesagt, sie würde sehr gerne Waffen liefern und verkaufen. Ich frage Sie, werte Freunde, wo soll das enden? Unser Zelt müsste überfließen heute Abend. Das Zweite, was ich Ihnen sage, was den Frieden gefährdet, ist vielleicht noch bedrohlicher. Davon hört man und liest man auch nichts in den Zeitungen. Die Zahl der Atommächte nimmt ständig zu. Die erschütternde Feststellung lautet, die Zahl der Länder, welche Atomwaffen besitzen, verdoppelt sich etwa alle 12 Jahre. Meine Freunde, bereits im Jahre 1974 hat der damalige Präsident von Pakistan, wo die Leute hungern müssen, von Pakistan, nämlich Ali Bhutto, gesagt, hört mal, wir werden unsere islamische Atombombe bekommen und wenn das Volk Gras fressen muss. Meine Freunde, welch ein Machthunger, welch eine Menschenverachtung stellt doch dieser Satz dar. Man möge zu dem israelischen Bombenangriff auf die irakische Atomkraftanlage stehen, wie man will. Das eine steht jedenfalls fest, wird auch heute von keinem mehr bestritten. Der Angriff wehrte sich gegen den Bau von Atombomben. Und die Israelis befürchteten deshalb eine atomare Auslöschung ihres Landes und ihres Volkes. Und heute habe ich noch erst wieder gehört und gelesen, dass die Franzosen gesagt haben, wir werden euch eine neue Kernforschungsanlage, muss ich ganz genau sagen, Kernforschungsanlage bauen. Wir werden eine neue bauen. Und dann ist nur noch ein Schritt weiter, dann ist das von dem Kern hin zur Bombe. Das ist nur ein Schritt. Meine Freunde, nun stellen Sie sich vor, alle 12 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Länder, welche Atomwaffen besitzen. Also 10, 20, 40, 80, 160. Meine Freunde, ich frage Sie, wo wird das enden? Hinzu kommt noch das abgrundtiefe Misstrauen der Großmächte voreinander. Sie starren voller Waffen und machen die Welt zunehmend zu einem einzig großen Waffenlager. Da braucht nur einer der Staaten im Mittleren Osten die Lunte zu legen und anzuzünden. Und das Pulverfass kann hochgehen. Ist der Friede noch zu retten? Der bekannte Physiker Albert Einstein hat gesagt, die Atombombe ist ein Erzeugnis des Teufels. Und ich war es, der den Anstoß dazu gab. Frage, ist der Friede noch zu retten? Nun muss ich Ihnen etwas sehr Ernstes sagen. Die Heilige Schrift spricht in Offenbarung 9, Vers 15 davon, dass der dritte Teil der Menschen getötet wird. Es heißt, es wurden die 4 bösen Engel los, die bereit waren auf die Stunde, auf den Tag, auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Es geht aus dem Text nicht hervor, ob sich der dritte Teil auf die gesamte Menschheit bezieht oder auf die am Krieg beteiligten und einbezogenen Menschen. Jedenfalls, das steht fest. Nochmals. Der Friede hängt am seidenen Faden. Die Möglichkeit des Krieges hängt wie ein drohendes Damoklesschwert über uns Und ganz so, das ist wohl aus der griechischen Mythologie, da hängt an einem Seidenfaden das Schwert über mir, zack, und fällt runter.
Auf uns. Meine Freunde, auch das steht fest. Wir befinden uns in der Endzeit. Und in der Gebetsgemeinschaft braucht der eine im Gebet. Und auch unser vierter Bruder, wie wir ihn erinnern, dann vorgespräch, dieses Wort Endzeit. Und für die Endzeit gilt das Wort Jesu. Ihr werdet hören, Krieg und der Schrei von Krieg. Erschrecket nicht, Gemeinde Jesu, erschrecket nicht. Das wird zum Ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere. Nun wollen wir uns der Frage zuwenden, was möchten wir tun? Was ich gesagt habe, war sehr bedrückend. Ich weiß. Aber es nützt doch nichts, dass wir an der Wahrheit vorbeireden. Und wir so tun, als ob wir alle so schunkeln könnten, nicht wahr? Also können wir nicht. Aufs Ganze gesehen, Sie wissen, wie ich das meine, nicht? Also, was müssen wir tun? Antwort. Jeder von uns muss sich entschlossen für den Frieden einsetzen. Aber wie sieht das konkret aus? Das ist eine schwierige Frage. Denn für den Frieden sind wir ausnahmslos alle. Aber was können wir tun? Was müssen wir tun? Konkret. Die einen sind für die Nachrüstung, für die Neutronenwaffe. Und zwar aus Sicherheitsgründen. Und wegen der Vor- und wegen der Hochrüstung der Sowjets, die jedes Jahr hinzu zu den vielen 42.000 Panzern, die sie haben, 3.000 weitere Panzer hinzu. Und die anderen sind gegen die Nachrüstung, gegen die Neutronenwaffe, ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Beide aber, die einen wie die anderen, beide wissen nicht um den genauen und tatsächlichen Rüstungsstand des anderen. Denn der geht sowohl vom Osten wie vom Westen so geheim wie nur möglich gehalten. Darin liegt für jeden von uns die Schwierigkeit der Entscheidung, ob Nachrüstung oder keine. Aber heute hört sich ja immer rum und alles, was damit zusammenhängt, das interessiert mich brennend, weil ja keine Frage für uns existenziell wichtiger ist. Heute hörte ich noch, dass Brezhnev gesagt hat, er ließe darüber, über diese Frage verhandeln, damit diesen Abzug von SS-20-Raketen, das beweist indirekt, dass er seine hohe Überlegenheit auf diesen mörderischen Waffen damit zugibt. Meine Freunde, einen Schritt weiter. Wohl keiner ist hier unter uns und darüber hinaus gegen die Bergpredigt Jesu. Jesus hat gesagt, selig sind die Friedensstifter. Und da sagt der eine, also keine Waffen. Der andere sagt, also doch Waffen. Und damit der andere mit seinen Waffen gehindert wird, den Frieden zu brechen und den Menschen die Freiheit zu rauben. Und so steht Begründung gegen Begründung. Aber was wir alle für den Frieden tun können und tun müssen, ist Folgendes. Erstens. Wir müssen fordern, alle Waffenexporte sind radikal einzustellen. Müssen wir fordern. Denn wer Waffen liefert, gefährdet den Frieden. Zweitens. Erst recht müssen wir alle fordern, keine Verbreitung von Atomwaffen und Anlagen, in denen Atomwaffen hergestellt werden können. Wer Atomwaffen direkt oder indirekt verbreitet oder ihren Bau ermöglicht, der begeht ein Verbrechen und spielt, da er beschwört die Möglichkeit des Dritten Weltkrieges herauf. Drittens. Wir müssen intensive Verhandlungen und Rüstungskontrollen fordern und Entspannung auf allen Ebenen anstreben. Jetzt, was ich jetzt sage, ist mir sehr wichtig. Diese drei Forderungen müssen gerechterweise in beide Richtungen gehen, nach Westen und nach Osten. Wer sie nur in westliche Richtung stellt, der spielt mit unserer Freiheit. Und die ist uns wahrhaftig was wert. Bitte denken wir daran, jedes Jahr 3000 weitere sowjetische Panzer hinzu. Also bitte, alles nur Mögliche müssen wir zur Kriegsverhütung tun. Auf die Dauer lässt sich der Friede nicht militärisch sichern, sondern wenn überhaupt, nur politisch. Und damit stehen wir beim entscheidenden Punkt, nämlich beim Menschen. Denn die Politik hat es ja mit den Menschen zu tun. Die Frage steht nun im Raum, was hat dieser Vortrag über den Frieden mit einer Evangelisation zu tun? Das ist die entscheidende Frage. Entscheidendes hat er damit zu tun. Das möchte ich Ihnen unter zwei Gesichtspunkten verdeutlichen. Erstens, wenn der Friede scheitert und es sieht ganz so aus, als ob er scheitern würde. Ich sage, wenn der Friede scheitert, dann scheitert er am Menschen. Dann scheitert er am Machthunger des Menschen, an seiner Habgier, an seinem Eroberungsdrang. Imperialismus nennt man das politisch. Wenn der Friede scheitert, dann scheitert er am Egoismus des Menschen, an seiner Sünde. Lassen Sie es mich mit einem Satz sagen, auf den letztlich alles hinausläuft. Wenn der Friede scheitert, dann scheitert er daran, dass Menschen den eigentlichen Friedensstifter Jesus Christus ablehnen oder ihn gleichgültig zur Seite schieben. Denn würden sich die Menschen Land auf Land ab an Jesus Christus orientieren, dann brauchten wir vor keinem neuen Weltkrieg zu zittern. Dann könnten wir die Kanonen in Kirchenglocken umgießen. Dann könnten wir die Schwerter in Flugscharen verwandeln. Dann könnten wir die Milliardengelder statt in den unersättlichen Rachen des Rüstungswahnsinns zu werfen, dann könnten wir sie gebrauchen für den Abbau von Not und Ungerechtigkeit in unserer Welt. Denn dieser Jesus Christus erfordert uns auf, liebe deine Nächsten, wie die sind, erfordert uns sogar auf, liebet eure Feinde. Meine Freunde, er bittet uns, bleibet in meiner Liebe. Wir fragen uns zitternd, ist der Friede noch zu retten? Und die Antwort des Wortes Gottes lautet eindeutig, er ist Jesus Christus, er ist unser Friede. Das heißt, wo Jesus herrscht, da herrscht Friede. Und darum, meine Freunde, wer helfen will, muss von Jesus reden. Wisst ihr, warum dieses Zelt heute Abend voll sein müsste und überfließen müsste? Wer helfen will, muss von Jesus reden. Jesus Christus ist der Bezugspunkt für allen und jeden Frieden. Jesus Christus will uns alle, Sie und mich, zu Friedensstiftern in dieser Welt machen. Gerade in unseren Tagen besteht die eigentliche Aufgabe des Christen darin, Frieden in der Welt zu schaffen. Da Dabei geht es nicht nur um den Frieden zwischen den Machtblöcken, nicht nur um den Frieden zwischen Völkern und Nationen, sondern auch um den Frieden in den Familien und in den Herzen der einzelnen Menschen. Denn der Friede wächst ja von innen nach außen. Wenn wir Menschen uns entschließen, uns an Jesus Christus zu orientieren, ja, dann werden wir begreifen, Doppelpunkt. Hören Sie bitte. Nicht das Schwert schafft den Frieden, sondern die Liebe. Nicht durch das Schwert kommen wir weiter, sondern durch Liebe und Gerechtigkeit. Und jetzt frage ich Sie ganz persönlich, auf Ehre und Gewissen, Entschuldigung, stimmt das, was wir gesagt haben, oder stimmt das nicht? Ich frage Sie, ist es nicht so, dass es gut und dass es richtig wäre, sich an Jesus Christus zu orientieren, auch in puncto Friede? Ich denke, Sie müssen zustimmen. Und daraus folgt nun der zweite Gesichtspunkt. Wenn Sie einsehen, dass es für die Menschen gut und richtig ist, sich an Jesus zu orientieren, und Sie müssen das, also Sie können das nicht widerlegen. Also, wenn Sie das einsehen, dann müssen Sie sich auch selber an Jesus Christus orientieren wollen. Schauen Sie, und darum geht es jetzt. Es ist Ihnen und mir nicht damit geholfen, über die Friedlosigkeit in unserer Welt mit Recht zu klagen, mit Recht. Aber selbst die Einladung zum Frieden mit Gott auszuschlagen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wer den Frieden für die Welt will, der muss auch den Frieden mit Gott wollen. Der muss auch den Frieden für sein Herz und für sein Leben wollen. Darum sind Sie und ich nach der Aufrichtigkeit gefragt. Wollen Sie nur, dass es Frieden in der Welt gibt? Oder wollen Sie den Frieden mit Jesus ausschlagen? Ich habe mich nicht ganz richtig ausgehört. Wollen Sie einerseits den Frieden, aber, muss ich sagen, aber den Frieden mit Jesus Christus ausschlagen? Dieses Auseinanderlassen Sie doch die Kinder, die sind noch jung. Aber dieses Auseinanderreißen, das können Sie nicht mit gutem Gewissen. Das können Sie nicht mit gutem Gewissen wollen. Ich wage das offen zu sagen. Und darum sind Sie eingeladen. Und ich mit Ihnen. Jesus sagt zu uns, wie es uns unser verehrter Bruder Herr Weber gesagt hat. Nämlich, er hat uns gesagt, solches habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt, in mir. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr alles. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und darum gilt seine Einladung gerade in unserer fieberkranken und kriegsbedrohten Zeit. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ach, dass ich es offen sage, meine Freunde, es gibt die Losung, Frieden schaffen ohne Waffen. Die Losung muss lauten, hören Sie bitte, ohne Nachfolge Jesu Christi ist auf die Dauer kein Frieden möglich. Ohne Orientierung an Jesus Christus ist auf die Dauer kein Frieden möglich. Wer den Frieden will, kann Jesus nicht übergehen. Meine Freunde, das gilt sowohl für den Frieden der Welt wie für den Frieden des Herzens. Und darum machen Sie ernst mit der Einladung Jesu. Es gibt für Sie keinen überzeugenden Grund, das Angebot Jesu Christi auszuschlagen. Meine verehrten Freunde, Frieden mit Jesus und Frieden in der Welt bilden eine Einheit. Beide stehen in einem ursächlichen Zusammenhang. Meine werten Freunde, heute ging ich da so an irgendeiner großen Schule vorbei, vermute es war eine große Schule. Wären doch alle Schüler heute Abend hier, nicht der Bergmaßregel, der ist absolut uninteressant, wenn ich von etwas überzeugt bin davon, dass ich nichts von mir aus zu sagen habe. Aber weil es ums Letzte geht, um den Frieden dieser unserer Jugend, darum sollten sie die eigentliche Bedingung wissen. So wird es nicht ewig nur vom Frieden zu reden, aber den eigentlichen, die eigentliche Voraussetzung für den Frieden, nämlich Jesus Christus, auszuschlagen. Es geht nicht, es geht nicht. Haut nicht hin, haut nicht hin. In meinem Heimatdorf Hauser bei Lübenscheid, bei Hagen, sogar Dortmund, bei Wuppertal, da gibt es einen guten und weithin bekannten Chor. Es ist der Ernst Augusteiker Chor. Wir singen für Jesus. So heißt der Chor. Und wenn ich es einrichten kann, dann fahre ich mit dem Chor zum Einsatz oder der Chor mit mir zum Einsatz. Und so hatten wir unseren letzten gemeinsamen Einsatz in der Rheingoldhalle in Mainz. Nun habe ich Folgendes schon einige Male erlebt. Das ist auch gleichzeitig eine Anregung an unsere Focalines-Schwad. So. Der Chorleiter Ernst August Heike, der singt mit dem Chor und mit den Besuchern einen wunderschönen Chor. Wunderschön. Er hat als Text die Worte Jesu: Friede, Friede, Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Friede, Friede, Friede sei mit euch. Die Besucher lernen diesen Chorus sehr schnell, sogar vierstimmig. Ich wünsche ihnen, dass sie miterleben könnten, wie gern und mit welch innerer Beteiligung die meist vielen Menschen diesen Friedenschorus singen. Werte Freunde, ob Sie persönlich nun diesen Chorus schon singen können oder nicht, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Jesus Christus Sie persönlich in seinen Friedenswunsch einbeziehen möchte. Friede sei mit euch, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Bitte. Und nun vergegenwärtigen Sie sich. Wir haben rund 1 Milliarde Menschen, die sich Christen nennen. Was würde das für eine Friedensmacht, wenn sich diese rund 1 Milliarde nicht nur Christen nennen würden, sondern wenn sie wirklich Christen, wirkliche Nachfolger Christi wären. Jesus sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Menschen des Friedens brauchen wir. Menschen, die wissen, dass der äußere Frieden nicht vom inneren Frieden zu trennen ist. Menschen, die darum für ihr persönliches Leben die Folgerung gezogen haben, nämlich, weil ich den äußeren Frieden will, will ich auch den inneren Frieden, den Frieden mit Jesus. Und darum, ich lade Sie ein. Sind Sie bereit, diese Folgerung zu ziehen? Ich darf Ihnen bezeugen, dass ich mich von Jesus Christus habe beschenken lassen. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt er. Er hat ihn mir gegeben und immer wieder möchte ich mich mit dem Geist Jesu Christi, und das ist der Geist des Friedens und der Liebe, neu beschenken lassen. Jeden Morgen aufs Neue. Schon sind das gönne ich auf ihn. Ich möchte gerne gemeinsam mit Ihnen das Gebet Franz von Assisi beten, Ein Gebet, das ich nun schon wiederholt in Wohnungen junger Menschen auf einem Poster, also auf einem Plakat gesehen habe. Es heißt, o Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung erwecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Schauen Sie, dazu sind Sie berufen. Welch eine hohe Aufgabe! Wir sind am Schluss. Unser Thema lautete, ist der Frieden noch zu retten? Die Antwort muss lauten. Nur unter bestimmten Bedingungen ist der Frieden noch zu retten. Das gilt auch für Ihr Leben. Ob die Welt die Bedingungen erfüllt, ist sehr zweifelhaft. Ich bezweifle, ob die Industrienation, die Sowjetunion und die USA, Frankreich und alle anderen auf ihre Geschäfte durch Waffenexporte verzichten werden. Ich bezweifle, ob die Atommächte auf die Geschäfte durch den Verkauf von Atomanlagen verzichten werden, mit denen man Atomwaffen herstellen kann. Ich zweifle also am Frieden. Und wer etwas anderes sagt, der verharmlost die Lage. Aber ob Sie persönlich die Bedingungen zum Frieden erfüllen, das liegt bei Ihnen. Sie brauchen nur eine einzige Bedingung zu erfüllen, Gottes Wort sagt. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Nur eine Bedingung. Jesus sagt zu ihnen und zu mir, kommet her zu mir. Wenn sie und ich diese eine Bedingung erfüllen, ich erfülle sie immer wieder neu. Das heißt nicht so hier, dass ich ein Wunderheld wäre, sondern ich nehme die Einladung an, ich komme immer wieder neu zu meinem Herrn Jesus Christus. Meine Freunde, wenn wir im Gebet zu ihm kommen, wer wir auch immer sein, dann stehen wir unter seiner Zusage. Meinen Frieden gebe ich euch. Meine Freunde, dann dürfen Sie Geborgenheit haben, mitten in einer Welt voller Unsicherheit, mitten in einer Welt voller Zukunftsgrauen, ja voller Angst. Und diesen Frieden, diese Geborgenheit wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und nun sind Sie an der Reihe. Vorhin sang der Chor, dieses mir so wunderbar auf dem Herzen liegende Lied. Ich liebe Jesus alle Stunden. Wen soll ich denn sonst lieben, doch nicht die Atombomben, meine Freunde, die uns das Leben und die Kulturen alles zerstören und vernichten. Ich liebe Jesus. Damit müssen Sie ernst machen. Sie kommen nicht dran vorbei. Sonst nützt Sie nicht, was wir heute Abend gesagt haben, kann kein Mensch widerlegen, auch nicht in seiner Folgerung, die daraus abzuleiten ist. Wenn Sie es widerlegen können, tun Sie es, höre ich heute auf zu evangelisieren. Wenn Sie es aber nicht widerlegen können, dann sind Sie an der Reihe, heute Abend für Ihr Leben die Folgerung zu ziehen. Sind Sie dazu bereit? Wir erheben uns zum Gebet. Ach ja, Herr Jesus, es kann keiner widerlegen, die Wahrheit des Evangeliums, dich und deine Wahrheit. Erschenke doch den Menschen, wo sie doch alle so angsterfüllt sind, diesen Durchblick, dass sie das ineinander sehen.
Frieden in der Welt und den Frieden mit dir. Und Herr Jesus, lass mich nicht damit zufrieden geben, das anderen zu sagen, sondern lass mich persönlich in den Frieden mit dir leben.